Ja, guten Morgen oder sagen wir mal Moin. Sagt man bei uns oben so zu jeder Tageszeit. Einfach Moin. Ich freue mich wirklich, auch mit meinen Freunden hier zu sein. Und ich will nochmal Danke sagen, Josef, überhaupt die Brenningers und auch die anderen, die für mich gebetet haben, die mich ausgesendet haben, mich und Andrea. Und auch wenn wir nicht oft so einen Kontakt haben, haben wir aber, wenn wir einen haben, sehr intensiven. Und ich danke dir, vor allem dir, Josef, dass du in meinem Leben reinsprichst und mir manchmal auf deine eigene nette, höfliche, sympathische Art mir so eine Richtung gibst. Und das finde ich sehr angenehm und ich bin auch da echt gehorsam und ich bin wirklich dankbar. Das ist eher so, das Andrea, kannst du das bestätigen? Ja. Ich sage, oh, Josef hat schon wieder was gesagt und das hat wieder reingetroffen. Okay, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe ein Wort mitgebracht für uns. Ich bin so dafür bekannt, so einfaches Schwarzbrot immer so zu nehmen. Dinge, die man schon so oft gehört hat oder die man liest, die man eigentlich weiß, aber die man praktisch im Leben auch anwenden kann. Auch wenn man sie immer wieder gehört hat, dass sie uns beschäftigen, aber auch verändern können. Und es geht heute um das Thema Sünde. Sünde, Sünde bewältigen, wo kommt Sünde her? Warum sündigen wir? Müssen wir weiter sündigen? Und was macht Sünde mit uns? Und ich bin richtig froh, dass ich eine Schwester hier überzeugen konnte. Also ich will mal sagen, sie hat ja gesagt, dass sie ihr Lebenszeugnis für uns teilt, zur Ehre Gottes. Und das ist nicht so einfach, weil es ein krasses Zeugnis ist. Und ich bitte euch, dass ihr mitbetet und sie auf jeden Fall erstmal mit einem warmen Applaus begrüßt. Das ist die Annette Fischer aus Sassnitz.
Hallo, ja, ihr hört mich. Ich höre mich jedenfalls. Ja, genau, ich bin ihr Annette. Ich freue mich ganz doll, heute hier sein zu dürfen. Ich bin 41 Jahre alt mittlerweile und ja, ich darf euch jetzt ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Also, geboren bin ich tatsächlich in Potsdam, also hier um die Ecke. Und ich bin in eine Familie geboren worden, die sehr männerlastig ist. Also ich bin Erstgeborene und habe noch zwei jüngere Brüder bekommen und musste dadurch auch relativ schnell selbstständig werden. Und ja, dadurch, dass ich Erstgeborene war, hat mein Papa sich gedacht, gut, dann muss sie mir halt helfen bei ganz vielen Männersachen. So Autoreifen wechseln, Fliesen legen, Rigipswände stellen, so, das war dann halt mein Job in der Familie. Meine Eltern an sich haben sich wirklich große Mühe gegeben, uns irgendwo behütet aufwachsen zu lassen, obwohl sie auch ein sehr geprägtes Leben haben. Also meine Mama war ist alleine groß geworden ohne Papa, ist ein Scheidungskind und hat auch keine Geschwister weiter. Mein Papa selber hat 9 Brüder, so viele Männer eben, ne? Und musste sich da auch behaupten. Meine Oma war Alkoholikerin und mein Opa hatte, glaube ich, ein Kriegstrauma oder sowas. Also der hat Menschen überhaupt nicht gemocht. Der hasste Menschen, der hat seine Tiere, fand er toll, aber ansonsten Menschen waren nicht so sein Ding. Und trotzdem haben sie alles gegeben, um uns irgendwo, wie gesagt, behütet aufwachsen zu lassen, ne? Ja, in meiner Schulzeit war ich irgendwie... Ja, ich habe nirgendwo reingepasst. So. Ich war nicht mal ein Außenseiter, nicht mal zu den Außenseitern habe ich so richtig gepasst. So. Ich war immer die Große in der Klasse und die Dicke in der Klasse und hatte ein großes, loses Mundwerk. Aber man hat gesagt, ich habe ein schönes Gesicht, immerhin. Ja. Ja. Ja, aber trotzdem, man will ja irgendwie gerade als Kind irgendwo zugehören, ne? Und das war für mich tatsächlich ein Problem, dass ich nirgendwo reingepasst habe. Und frühzeitig, also so mit 11, habe ich dann angefangen mit Rauchen, meine erste Zigarette geraucht. Mit 13 habe ich dann auch das erste Mal gekifft. So, und in dem Moment habe ich mitgekriegt, oh, in der Drogenszene, da bin ich ja jemand. Da bin ich ja als Mädchen, die viel kifft, da habe ich, ja, bin ich plötzlich eine Persönlichkeit, ne? Und deswegen habe ich mich in der Drogenszene wohlgefühlt, ja. So, mit 15 hatte ich dann meinen allerersten festen Freund, einen Dealer aus Potsdam, der nicht nur Gras verkauft hat, sondern eben auch alle möglichen anderen chemischen Sachen, sodass ich dann auch mit 15 angefangen habe, chemische Drogen zu konsumieren. So. Damals waren, oder eigentlich ab dann, waren meine Lieblingsdrogen Marihuana, Amphetamine, das ist so das Speed, und ganz viel Alkohol. Und so an den Wochenenden dann auch noch andere Drogen, Ecstasy-Tabletten oder MDMA oder Kokain, Pilze, also die ganze Bandbreite. Ja, bin relativ schnell dort reingerutscht. Und durch diese vielen Drogen und überhaupt entwickelte sich auch mein Sexleben in eine ganz skurrile Richtung. Na? Ja, ich, ab dem Zeitpunkt, also so bis ich 23 Jahre alt war, hatte ich dann viele wechselnde Partner, also Beziehungen. Neben den Beziehungen dann auch immer noch mehr andere Männer. Ja, bis ich 23 war, da habe ich dann auf einer Party mir auch wieder einen Mann abgeschleppt. Hatte mit dem einen One-Night-Stand und bin schwanger geworden. Ja. So, und meinem damaligen Freund habe ich erzählt, das Kind sei von ihm. Aber das hat sich ganz doll schlimm angefühlt. Also ich konnte mit dieser Lüge überhaupt nicht leben. Es war auch, ich habe viel Kokain zu der Zeit auch konsumiert und habe dann entschieden, dieses Kind nicht zu bekommen und habe das Kind abgetrieben. Ja, meinem Freund habe ich es nicht erzählt, aber ich habe ihn dann verlassen. Und mir wurde dann immer klarer, dass ich nicht nur eine Drogensucht entwickelt habe, sondern dass ich auch eine sehr intensive oder sehr ausgeprägte Sexsucht hatte. Ja. Und das habe ich daran erkannt, dass irgendwo dieser Kick, den ich wollte, immer größer wurde. Ja. Und auch die Pornos, die ich damals geguckt habe, die wurden immer krasser. Ja. So, und ja, über die Jahre entwickelte sich das weiter. Ich hatte danach, nach diesem Vorfall, eben nachdem ich abgetrieben hatte, habe ich entschieden, ich bleibe jetzt auf jeden Fall Single, damit ich nicht mehr fremdgehen muss. So, und hatte trotzdem dann über die Jahre weiter Männergeschichten. Ich habe nicht nur mit einzelnen Männern Sex gehabt, sondern auch mit mehreren Männern. Und das jetzt nicht mehr gereicht hat, da habe ich Sex mit Frauen gehabt oder Sex mit Männern und Frauen. Und am Ende war es dann so weit, dass ich als Single Lady regelmäßig in der Woche einen Swingerclub besucht habe, um da irgendwo auf meine Kosten zu kommen. So, oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, Privatveranstaltungen, wo man einvernehmlichen Sex haben konnte. Es war für mich eine saubere Art, eben einvernehmlich Sex zu haben. Ja, aber es war eben irgendwann super anstrengend. So, also dieses Doppelleben zu führen, arbeiten gehen, tagsüber funktionieren und nachts dann im Club rumhängen und Sex haben. Ja, und das war wie so ein Teufelskreis, ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Also ich habe schon gemerkt, dass ich schaffe das nicht mehr lange, ich brauche einen Ausweg. Ja. Und irgendwann habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der mir von Jesus erzählt hat, der mir von seinem Glauben an Jesus Christus erzählt hat und der in die Kirche geht und der die Bibel liest. Und das hat mich fasziniert. So. Ich bin zunächst erstmal nicht weiter darauf eingegangen, habe erstmal mein merkwürdiges Leben weitergeführt, aber es ließ mich halt nicht mehr los. Ja. Das ist immer wieder, habe ich mich an diesen Mann erinnert und an sein, was er da erzählt hat. Und dann kam ich irgendwann nach Hause und habe mir eine Bibel geschnappt und habe angefangen, in der Bibel zu lesen. So. Und ich konnte nicht mehr aufhören, in der Bibel zu lesen. Ja. Je mehr ich in der Bibel las, umso bewusster wurde ich mir, dass ich ein absolut abgefucktes, abscheuliches Leben führe. So. Ich habe mich richtig dolle vor mir selber geekelt. So. Und ja, ich wollte dann einfach nur noch weg von diesem Leben. So. Ja, und im Endeffekt hat es nicht mehr lange gedauert. Ich bin von Potsdam nach Sassnitz gezogen, auf die schöne Insel Rügen, ganz weit weg von meinem alten Leben, und habe dort den Olli kennengelernt, den Olli Schalk. ja, der mich heute ja mit hierher gebracht hat. Ja, und Olli war tatsächlich auch der erste Christ in meinem Leben, der mit mir auch über den Glauben gesprochen hat. Ich habe mich vorher gar nicht irgendwie getraut, irgendwen anzusprechen, sondern erst Olli konnte ich Fragen stellen. Der hat mit mir bestimmte Fragen auch durchgearbeitet und beantwortet. Und der hat dann irgendwann auch gesagt, hey, pass auf, jetzt ist Zeit, du musst eine Entscheidung treffen. So. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe mich dafür entschieden, mein Leben Jesus zu geben. Ja. Ja. Das war auch super wichtig, weil, wie wir vorhin schon gesungen haben, oder es wurde gesagt, wir brauchen ihn. Ne? Ich brauchte ihn ganz, ganz dringend. So, und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen, weil ich es nicht alleine geschafft habe. So, und kurze Zeit später habe ich mich dann auch taufen lassen. Ja, und das ist jetzt 4 Jahre her und seitdem hat sich so viel verändert in meinem Leben. Also wirklich, wirklich ganz, ganz viel. Also ich habe so viel gelernt von Jesus. Also nicht nur, wie wertvoll ich bin, mein Leben ist, die biblische Rolle der Frau, die so wunderschön ist, die ich auch ausfüllen möchte. So, er hat mir gezeigt, was Liebe überhaupt bedeutet. Ja, er hat mich von Süchten befreit. Und das ist, ja... Hier steht ein anderer Mensch jetzt. Eine andere Annette. Ja. Ich bin selber immer noch total beeindruckt von Jesus, was er da gemacht hat, wirklich. Ja, und in Sassnitz habe ich dann auch, habe ich noch mehr Geschwister kennengelernt. Wir haben eine kleine Hauskreis gegründet, die Eckcouch. Da treffen wir uns regelmäßig, lesen zusammen in der Bibel. Veranstalten mittlerweile auch Chapter so von Christen im Beruf. Wir haben ein Chapter gegründet und veranstalten da für Jesus auch ab und zu mal so ein paar Sachen, genau. Ja. Also, ach so, und ich darf als Lehrerin arbeiten mittlerweile. Also ich bin Lehrerin geworden. Lehrerin. Ich leite eine Selbsthilfegruppe für suchtkranke Leute, mache ganz viel Sport. Und ich freue mich über jeden Tag, den ich mit Jesus an meiner Seite, oder er geht ja voraus, ne? Den ich erfahren darf, erleben darf, ja. Genau. Yes. Vielen Dank. Das war's.
Ah, ist das nicht schön, was Gott machen kann, oh, was Jesus schafft. Oh, ich freue mich, obwohl ich das alles auswendig kenne, alles. Und ich freue mich auch selber an mir so oft, wenn ich so mitbekomme, Mensch Gott, was hast du eigentlich gemacht aus mir? Es ist so unglaublich, das hätte ich alleine nie auf die Reihe gekriegt. Es ist eigentlich eine Freude, wenn man Jesus begegnet und ihn ernst nimmt und sagt, also ich möchte das jetzt, obwohl ich mir nicht zutraue, das aus eigener Kraft zu können, aber dir erlaube ich das, dann passieren Dinge. Wow. Wer kann das von sich sagen? Ich habe ihn erlebt und der hat mich verändert. Oh, es sind so viele. Oh, das sind so viele. Halleluja. Ach, schön. Ich freue mich, in der Gruppe mit bei sein zu können. Und die sagen, ich weiß nicht, wovon du redest. Oder ich bin vielleicht noch nicht da angekommen, aber will. Der erste Schritt ist schon mal, dass du hier bist. Und der zweite wäre, selber zu prüfen. Also das Thema ist Sünde und da kommen wir gar nicht so schnell erstmal hin. Ich wollte die Geschichte, die viele Christen schon kennen, mit euch mal durchgehen. Eine interessante Geschichte, näher ran, so eine interessante Geschichte über Freundschaft, Treue. Na, ihr ahnt schon, worum es geht. Über Freunde, über 5 Freunde. Ja, und jetzt kommen wir mal dahin. Es ist Markus 2, die Verse 1 bis 12. Es geht eigentlich um die Macht, die Jesus hat, Sünden zu vergeben. Aber ich beleuchte hier mal so einige andere Punkte, die mit einem vorbildlichen Leben zu tun haben, wo man viel draus lernen kann. Komm, wir lesen das mal gemeinsam durch. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, was sagt er da? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er fordert den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Zitat Ende. Eine Geschichte von Freunden, die ganz oft benutzt wird im Kindergottesdienst. Sei mal so wie die vier Freunde. Dann führst du ein gutes, vorbildliches Leben. Ich muss wirklich sagen, das ist schon ein krasses Beispiel für Freundschaft. Was ist in den vier Freunden losgegangen, als sie hörten, da gibt es einen, der behauptet, der Messias zu sein? Und es hat sich rumgesprochen, wie bei Facebook oder Instagram oder was weiß ich. Es hat sich damals rumgesprochen, dieser Jesus, der heilt, der tut Wunder. Und er ist jetzt in der Nähe von Kapernaum. Und da müssen wir hin. So ein Herz hatten die. So ein Herz für ihren fünften Freund, dass sie sagen, den, unseren Freund, müssen wir dorthin bringen. Also ich finde das ja mal, ich weiß nicht, wie ihr seht, ich finde das krass. Das war die Motivation. Wir müssen unserem Freund helfen. Da haben vier Leute eine Übereinkunft in dieser Sache. Es ist jetzt erstmal egal, was es kostet. Die Motivation war, wir wollen, dass er laufen kann. Wir wollen an ihm sehen, dass Gott dieses Wunder tun kann. Oh, also ich kenne die Geschichte natürlich, weil ich sie oft gehört, gelesen und auch im Kindergottesdienst selbst erzählt habe, aber jedes Mal erkenne ich neue Aspekte da drin. Bin ich so ein Freund zu anderen? Das ist echt schwer zu sagen, ich glaube nicht. Ich bin ehrlich zu euch. Habe ich so ein Herz für meinen Freund, dass ich da wirklich mit ihm meilenweit losgehe? Denn es war ja nun keine Erfolgversprechung, das ist ja erstmal ein Test. Dazu muss man sich ja bewegen, oder? Ihr versteht, was ich meine. Das ist ein Herz voller Mitleid und voller Einigkeit. Und sie haben sich gesagt, wir tun etwas. Das ist Glaube, der in die Tat umgesetzt wird. Machen wir den nächsten Bibelvers, Jakobus 2, Vers 17. Ich meine, ich glaube, welche Übersetzung du hast? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Er ist tot. Ich lese mal vor, welche Übersetzung ich hier hatte. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist der Glaube tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Das ist ja mal eine interessante Aussage von dem Jakobus, oder? Ich finde, ein Glaube muss sich auch bemerkbar machen. Vielleicht nicht immer, aber oft muss er sich bemerkbar machen in den Taten, die du tust. Jemand, der nicht glaubt, der beobachtet dich. Du bist Christ mitten in Berlin. Ne? Du stehst zu Jesus, hast manchmal so eine peinliche Situation, wo du am liebsten ihm was sagen würdest, aber es haut nicht hin. Und denkst dich, ich will das schon. Oh, dann hast du schon ein richtig gutes Herz. Schlimmer sind die Leute dran, die sagen, ich behalte meinen Glauben für mich. Wie sollen die anderen Menschen dann erkennen, dass du dich von ihnen abgleichst, dass du anders bist? Und manchmal kostet etwas zu tun nicht nur Mut, sondern auch Fleiß. Hallo an alle faulen Säcke. Willkommen im Club. Manchmal habe ich keinen Bock, etwas zu tun. Ja, nicht, damit die anderen sehen, dass ich zu Christus gehöre, überhaupt etwas zu tun. Ich weiß doch, wie es ist. Ich investiere in Menschen, investiere, investiere. Und was kriegst du zum Schluss? Tritt. Nur so meine Erfahrung. Aber Gott sagt, probier es nochmal. Und das ist dieser Glaube, der dir da sagt, den brauchen wir, der dir sagt, und wenn du diesmal wieder keinen Erfolg hast, hast du beim nächsten Mal. Aber der Glaube in der Tat, ich tue etwas, ohne zu wissen, ob das Erfolg hat, aus dem Glauben heraus, dass Gott etwas tut, mache ich es trotzdem. Das möchte Gott von uns. Und ich spreche aus eigenen Erfahrungen, wie oft hatte ich einen kleinen Glauben, etwas versucht und bin doch enttäuscht und dachte, das mache ich so nicht mehr. Steht jetzt nicht in meinem Konzept, aber mir fällt gerade ein Beispiel dafür ein. Oh, das möchte ich gerne teilen. Ich lese am Morgen, ich hoffe wie ihr auch, immer eine Losung oder ich mache die sogenannte stille Zeit mit Gott alleine. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, mit Jesus zu leben. Den Jesus in der Gemeinde zu feiern, aber es gibt auch diesen persönlichen Jesus. Und ich empfehle, suche den persönlichen Jesus morgens, bevor der Tag beginnt. Steh einfach 10 Minuten früher auf und lese in seinem Wort und sag Gott, was ich hier lese, das möchte ich aber auch spüren. Das, was ich, womit ich hier beschäftige, ich möchte sehen, dass du lebendig, führe mich durch den Tag. Und ich hatte vor 15 Jahren, nee, Moment, es war das Jahr 2007, ich weiß nicht, wie viel man da zurückrechnen muss, im Jahre 2007 hatte ich auch mal ganz normal gelesen, ja, warum lacht ihr so, weil ich wieder Mathematik wieder voll, ja, ist da, ja. Wie viel? Ach, 17, gut, ja. Oh, 16, hat einer noch eine andere Zahl zu bieten oder eine Zusatzzahl? 2007 war es gewesen. Morgens lese ich ein Wort und sie legten ihm die Hand auf und sofort war eine Heilung. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, war es die Apostelgeschichte oder war es mit Jesus. Jedenfalls hat mich das so berührt und ich habe so gedacht, wenn ich das mal erleben würde. Wenn ich mal wirklich richtig, ich will es aber richtig erleben, nicht nur, beweg mal jetzt deinen Fuß. Ja, ich muss sagen, der tut jetzt eigentlich nicht mehr so weh, seitdem du gebetet hast, Olli. Nein, ich meine so ein richtiges Wunder. Wo jemand, das möchte ich echt erleben. Habe ich so reingesprochen, das Gebet wieder vergessen, gehe in meinen Alltag, und ich war ja damals bei Zukunft für dich, und hatte den Auftrag, jemand, einen Praktikantin abzuholen vom S-Bahnhof Schöneweide. Ich stand mit dem Bus vor dem Bahnhof und habe gewartet, bis diese Person rauskommt, und warte und warte und warte. Und es fing langsam an zu nieseln. Wann kommt denn die Person endlich mit der S-Bahn da an? Kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. Und plötzlich sehe ich, wie eine Mutter mit einem Spezialkinderwagen ein Kind runtertragen wollte, diese 3 Stufen. Sie brauchte dazu Hilfe, weil es ein richtig schwerer Kinderwagen war und man hat schon gesehen, das Kind, was da drin war, war behindert. In irgendeiner schwierigen Form mit viel Geräten da dran. Und sie guckte so. Und ich denke, in dem Auto, es wäre typisch Olli, da gibt's denn da wirklich keinen, der da hilft? Ja. Bis Gott so sagt, Olli, gehst du vielleicht mal hin? Ach ja, ich! Stimmt ja, ich! Ja, und dann bin ich losgegangen und dann hingerannt, Moment, ich helfe, ich helfe! Und ich merke schon, die Mutter, sie war nicht gut drauf. Das ist so eine Art von Mutter, die sagt, fang mir jetzt bloß nicht an, eine Moralpredigt zu halten. Nimm den Kinderwagen, hilf mir und dann verschwinde. Das sieht man manchmal, ohne dass die Frau ein Wort gewechselt hat. Kennt ihr so eine Person, wo du weißt, oh, oh, oh. Und ich dachte, oh, voll krass. Und als ich den Kinderwagen so anfasse, schaue ich in das Gesicht des Kindes. Und sie war ganz körperlich gelähmt und konnte nur ihren Kopf bewegen. Und ich nehme den Kinderwagen so mit runter und gucke so, in den Augenblick schießt mir der Bibelvers durch den Kopf. Das, was ich auf Toilette noch vor ein paar Stunden gesprochen habe, das könnte jetzt Wirklichkeit werden. Kennt ihr so eine Situation, wo Gott zu dir sagt oder der Heilige Geist spricht, tu es jetzt. Nun könnte ich sagen, aber nicht bei der Mutter. Oder das ist jetzt nicht genau der richtige Augenblick dafür. Aber dachte ich, ich werde es jetzt tun. Wenn ich nicht über den Tellerrand hinaus, wenn ich nicht diesen abenteuerlichen Schritt mache, so wie diese 4 Freunde. Wenn ich nicht losgehe, kann ich auch keine Wunder erleben. Amen. Und so habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe eine Frage. So, zu der Frau. Ja? Ich bin Christ, aha, und wollte eigentlich nur mal fragen, was ist denn mit ihrer Tochter los? Fabienne, ja, Fabienne, sie ist gelähmt, und zwar am ganzen Körper. Und es sieht nicht gut aus. Ich sage, das tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Ist jetzt ein bisschen krass, aber könnte ich vielleicht dafür Fabienne beten? Und was soll das bezwecken? Krass, oder? Die Gegenfrage. Und was soll das bezwecken? Und ich sagte zu der Frau, ich glaube, dass Gott Wunder tun kann. Ja, und wie soll das jetzt hier stattfinden? Ich meine, jetzt sage ich, jetzt hier einfach, jetzt so hier, ich beten so. Bitte. Oh, danke. Ich gehe runter auf die Knie und meine Knie waren in einer Pfütze. Und es fing an zu nieseln, ungünstige Witterungsverhältnisse für so eine Art von Evangelisation. Ich bin also auf Knien in einer Pfütze, merke, es ist alles nass, fange an zu zittern. Was denkt die Frau da von mir? Und dann gucke ich auf ihre Füße, auf die Schuhe, und dann kennt ihr das? So ungefähr, wann ist der endlich fertig? Ich will weiter. Ich stehe im Regen. Ja, und ich da mit meinem nassen roten T-Shirt war dann da und habe dann gesagt, Jesus, ich bitte dich für ein großes Wunder für Fabienne, dass sie wieder laufen soll. Ich bete, Herr, dass sie laufen soll. Und zwar jetzt. Amen. Oh, war ich am Ende. Bist du fertig? Fragte die Mutter. Und ich sagte, ja. Ich stehe dann wieder auf. So, wir müssen dann weiter. Und dann fährt sie mit dem Wagen weiter. Und ich war schockiert. Mit meiner nassen Hose gehe ich wieder ins Auto. Und setze mich rein. Und wisst ihr, was ich für einen Fehler gemacht habe? Ich habe gesagt, ich bete nicht mehr für Kranke. Das habe ich gesagt damals. Ja, das ist doch. Das ist doch. Hättest du da nicht einfach dieses Wunder für die Frau, für das ganze Stadtbezirk, das hätte sich rumgesprochen. Wie die Frau am Brunnen, sie wäre losgerannt überall. Wäre das nicht jetzt genau der richtige Augenblick? Versteht ihr mich, wovon ich rede? Kennt ihr sowas auch? Nicht erhörte, erfüllte Gebete, die nach deinen Vorstellungen sich umsetzen. Ich war sauer. Ich habe das natürlich mit meinen Geschwistern geteilt und die haben gesagt, du, das ist Sünde, du musst weiter beten. Du musst diesen Glauben haben. Rebellion, nein! Du musst. Du musst. Gut. Aber mein Glaube war nicht mehr der, den ich vorher hatte. Darf ich ehrlich zu euch sein? Ich hatte nicht mehr diesen Glauben wie vorher. Es vergehen weitere 5 Jahre. Ich muss die Mathematik rechnen. Also es war 2012. Ja, dann sind es 5, ja? Gut, danke Andrea. Weil sie steht an der Kasse im Königsstuhl und sie wird wissen, was richtig ist. So, also 5 Jahre später, ich war irgendwo damals mit meinem Freund unterwegs, Evangelisation, irgendwo in Baden-Württemberg oder sonst wo, und kriege einen Anruf von einer Mitarbeiterin, die sagt, na, da ist was passiert. Kindergottesdienst und Olli, du warst nicht da, ich habe dich vertreten. Da war gerade so eine ruhige, so eine Stille, wie hier bei euch. Ihr wisst ja, da ist es ja manchmal sehr mysteriös ruhig, aber das macht dann der Herr. Und da geht die Tür auf und da kommt eine Frau rein und die hat gerufen, wo ist der Mann mit dem roten T-Shirt und dem kreisrunden Bart? Ja, schönen Dank, dass diese Frau glaubte, dass ich 5 Jahre lang dasselbe T-Shirt trage. Und auch meinen Bartform nie verändere. Sie meinte natürlich mich. Und da sagte die Mitarbeiterin, das ist der Olli, weiß nicht, wie der heißt. Aber ich muss hier etwas loswerden, sagt sie. Und das ist jetzt ein Wunder Gottes. Der hatte am Bahnhof Schöne Weide für meine Tochter Fabienne gebetet. Und von diesem Augenblick an gab es einen Prozess der Wiederherstellung und Heilung. Und sie ist nicht mehr die, die sie war. Fabienne, kommst du mal? Und dann kam sie rein. Ist das ein Wunder Gottes? Wenn du das hörst, mir ist der Atem stehen. Ich weiß genau, um welche Frau sich das handelt. Ich weiß genau. Ja, eine Woche später habe ich sie selber kennengelernt, die Fabienne. Und über 6 oder 7 Monate war sie ununterbrochen in unserem Kids-Club. Und sie hat immer an mein Bein geklebt. Sie war nicht 100%ig wiederhergestellt, aber dass sie laufen konnte, haben die Ärzte gesagt, eigentlich undenkbar aus medizinischer Sicht. Gott hat ein Wunder an Fabienne getan. Leider ist die Mama, ohne uns Bescheid zu sagen, weggezogen irgendwo nach Nordbrandenburg. Wir wissen bis heute nicht wohin. Aber diese Geschichte, die lehrt uns alle eins. Gott hat A, einen anderen Zeitplan, oder? Und Gott erhört Gebete. nur geht es nicht nach unserer menschlich eingeschränkten Vorstellung, weil Gott viel größer ist und weil Gott einen Plan hat. Und von diesem Augenblick an, wo ich Fabienne immer angeschaut habe, habe ich Gott gesehen. Ich habe bei Fabienne immer Gott gesehen. Wir hatten eine besondere Beziehung, natürlich habe ich zu allen Kindern, aber das war was Besonderes. Und ich habe immer gesagt, wo ich sie gesehen habe, Gott, vergib mir, dass ich so kleingläubig bin. Amen. Kommen wir mal schnell zurück zu der Geschichte, ja? Diese vier Freunde hatten auf dem Herzen ein Wunder zu erleben. Ihre Motivation war, dass ihr Freund wieder gesund wird. Das ist schon krass genug. Vier Leute kommen überein und sagen, jetzt gehen wir dorthin und wir wollen dieses Wunder sehen. Wenn es dieser Messias ist, dann wird auch unser Freund geheilt. Ja, wir wissen nicht, das sagt uns die Geschichte nicht, du kannst alle Evangelien durchblättern, wie lange sie gelaufen sind. Aber was wir wissen ist, es gibt große Weiten in Israel. Und damals gab es kein Taxi oder Bolt. Wollen wir modern tun. Wer weiß, was Bolt ist? Ja, das ist modernes Taxi, kannst du anrufen, sind sofort da und so. Ja gut, aber sowas gab es damals nicht. Sie mussten alle laufen. Und da sind sie gelaufen, die vier, mit dieser Trage und ihrem Freund über Stock und Stein und über Berge und durch Gebüsche, durch Gefahren, vielleicht sogar mehrere Tage, keine Ahnung. Aber das haben sie alles auf sich genommen, weil sie keinen toten Glauben nachgejagt sind, sondern sie wollten erleben ein Wunder Gottes. Und das alles nur aus reiner Barmherzigkeit und Nächstenliebe zu ihrem Freund. Halleluja, das ist so krass. Oh, wenn ich das könnte. Ich will ja da hinkommen, aber mich verlässt die Barmherzigkeit und ich wechsle das aus mit Egoismus. Hallo? Oh, ihr seid ehrlich. Ich bin auch ehrlich. Und dann kommt die Zeit, oh, der Umkehr. Gott, es tut mir leid, ich hätte reagieren müssen. Aha. Wisst ihr, dass wir einen Vater im Himmel haben, der nur darauf wartet, dass du dieses eine tust? Ich habe versagt. Ich habe dich so lieb. Aber ich habe versagt. Ich liebe dich noch mehr. Aber ich bin ein Loser. Ich liebe Loser. Ich nehme Loser aus dem Volk heraus, um die Starken zum Staunen zu bringen, sagt die Bibel. Total schwache, total unbegabte, total kaputte Menschen suche ich mir raus, um zu zeigen, wie groß ich bin und den anderen einen Spiegel vorzuhalten, dass ihr Stolz brechen muss. Amen. Halleluja. Ich fand sehr gut, wo sie dann angekommen sind, diese vier. Ich finde das so krass, weil habt ihr auch so ein Bild? Jeder hat ja eine andere Vorstellung von dieser Geschichte. Ich finde das so gut, Gott hat uns Kreativität geschenkt. Also wir haben andere Vorstellungen, wie sieht Israel aus, wie viele Massen waren wirklich da. Also ich komme ja aus der Hooligan-Szene ursprünglich, für mich sind Massen wirklich Massen. Ja. Wie viele Massen waren da? Du bist vielleicht aus dem Dorf, für dich ist schon eine Masse, wenn 20 Leute zusammenstehen. Aber was war da wirklich los? Vor diesem Haus, diesem fremden Haus. Was haben die gemacht? Die haben sich gedacht, wir brauchen jetzt einen Plan. Ich laufe doch hier nicht tagelang über Stock und Stein und wir kommen nicht ran an Jesus. Wenn der abreißt, dann sind wir umsonst gelaufen. Ich liebe diese Typen. Nö. Nö, wird einer gesagt haben. Wir gehen aufs Dach. Doch. Wir gehen aufs Dach. Das ist doch ungesetzlich. Ja, genau. Gehört ihr doch? Nee, gehört nicht. Hier geht es wirklich um das Resultat, was wir sehen wollen. Sonst kriegen wir das nicht raus. Wir müssen aufs Dach. Ich finde das cool, dass sie das gemacht haben. Auf ein fremdes Dach und sie haben es abgedeckt. Das war damals eine ganz schön krasse Sache. Wer sich ein bisschen auskennt, wenn du ein Loch in einem damaliges Dach machst, musst du das ganze Dach, da kannst du nicht das Loch stopfen. Das ganze Dach muss neu gemacht werden. Ich sage es mal einfach so. In dem Augenblick interessiert das aber nicht, weil sie wollen Jesus begegnen und wollen sehen, ob er dieses Wunder an ihren Freund bewirkt. Und so decken sie das Dach auf. Ich finde sie voll kreativ. Und lassen Jesus langsam runter. Das müsstet ihr auch mal in Kindergottesdienst spielen. So von der Decke runterlassen jemand. Das ist beeindruckend. Ja, und dann lassen sie ihn runter. Und Jesus unterbricht plötzlich seine Rede. Ich kann mir vorstellen, kennt ihr diese Situation in manchen Western-Filmen? In so einem Saloon kommt einer rein. Alle stumm.
Ich suche Johnny.
Na, ihr versteht, was ich meine. Da kommt er da runter und liegt da und alles ist unterbrochen. Moment mal. Jesus, wir waren jetzt gerade beim Thema Schiffbau oder was auch immer und da kommen die von oben und da ist er dann da. Coole Situation. Wie reagiert Jesus? Darf ich euch was sagen? Schreibt euch das bitte auf. Fürs Leben. Jesus überrascht. Und Jesus überführt. Amen. Jesus überrascht. Damit hat nun wirklich niemand gerechnet. So, du bist jetzt hier. Ich will dir was sagen. Deine Sünden sind dir vergeben. Ja, hallo? Es geht doch hier nicht um Sünde, oder? Das war doch jetzt nicht das Thema des Abends. Hier geht es doch um Heilung. Wir wollen doch ein Wunder von Gott erleben. Amen. Wie geht's so? Was machst du denn mit Sünde? Und vor allem, und haben die Schriftgelehrten ja recht, wenn man sich bezieht auf das Alte Testament, ist das jetzt nicht dran. Das geht nicht, es kann nur Gott. In dem Augenblick ist hier eins klar, du denkst tatsächlich, dass du Gott bist, Jesus. Und er sagt, was ist denn leichter? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und gehe. Aber damit ihr seht, wer ich bin, werde ich jetzt etwas tun. Jesus überrascht, Jesus überführt. Werde ich etwas tun, was ihr noch nie erlebt habt? Deine Sünden sind dir vergeben und jetzt steh auf, nimm deine Matte und geh. Boom! Wisst ihr, damals, als sie sich auf den Weg gemacht haben, die vier oder die fünf, da hätten sie niemals dran geglaubt, dass das mal eine Geschichte wird, die über tausende von Jahren erzählt wird, also 2000 Jahre. Die hätten nie gedacht, wir kommen mal in das Wort, wir kommen mal unsere Geschichte, unsere Aktion. So krass war sie ja nun auch wieder nicht, aber wir sind Bestandteil, sagen sie jetzt gerade im Himmel. Bestandteil in der Geschichte von Jesus, was Glauben betrifft und Sündenvergebung. Ich finde das so krass. Warum haben sie dieses Stellungsmerkmal bekommen? Weil sie losgegangen sind. Sie sind losgegangen. Sie haben den Glauben in Tat umgesetzt und haben gesagt, wir werden entgegen den Gesetzen, entgegen des Erlaubten, entgegen der Norm eine Sache tun. Amen. Die andere nicht tun. In Berlin ist es verboten, von Jesus in Schulen zu reden. Seit 2015 gibt es da eine ganz klare Auflage, wie man das tut in ganz normalen Schulen. Indem du auch andere Religionen mit anbietest. Das ist ja völlig krass, aber das ist so. Und es ist jetzt schon 7 Jahre her, da hat mich ein Sozialkundelehrer hatte eine blendende Idee. Wie können wir diese Gesetzmäßigkeiten, wie können wir sie nicht umgehen, aber wie können wir Gott in meine Klasse bringen, wo es nur 2 deutsche Kinder gibt und der Rest ist alles Muslime und die Lehrer, die sind so rot-grün eingestellt, dass sie das überhaupt nicht wollen, dass irgendjemand von Jesus und trotzdem möchte ich, wenn das Thema Religion kommt, möchte ich das hineinbringen. Olli, sag mal wie, ich war, keine Ahnung, so kreativ bin ich auch nicht, aber er hatte eine Idee. Benny hieß er. Und Benny sagte, in Moabit, in der Schule, in der ich bin, heute über Nacht hat der Heilige Geist mir eine Methode gegeben, wie wir dich in die Klasse kriegen. In allen 8. und 9. Klassen. Und zwar war das folgendermaßen. Er hat gesagt zur Direktorin, die Direktorin, dass das eine Direktorin war, das hätte man äußerlich nicht erkannt. Sie hatte Dreadlocks, war so klein und von oben bis unten tätowiert. Spielt aber keine Rolle. Ich kenne aus meiner Kindheit ganz andere Direktoren. Die sahen anders aus. Jedenfalls hat er gesagt, ich mache folgendes Angebot, über Religion zu sprechen. Wir gehen mit den Klassen zusammen, gemeinsam, Sozialkundeunterricht, gehen wir los und gucken uns einen buddhistischen Tempel an. Dann gehen wir und ihren Glauben, was sie so tun, dann zu einer Synagoge, dann zu einem Moschee und ich weiß nicht, was sie noch gemeinsam gemacht haben. Und zum Thema christlichen Glauben, da laden wir mal einen ein, der Christ ist, der soll mal erzählen, wie der das erlebt und das ist Olli. Und da sagt die Direktorin, ja, ist gut, da sparen wir auch Fahrgeld. Was ist das für ein Typ? Naja, das muss er selbst wissen, das ist ein Christ und so. Ein bisschen geflunkert und so und dann hat es tatsächlich geklappt, ich stand vor den Leuten. Man muss manchmal ganz schön clever sein. Ich habe dann erzählt, aus meinem Leben. Die Direktorin stand an der Tür, ich hatte Angst vor ihr. Sie war so klein und ich hatte Angst vor ihr. Ihre Augen, die haben mich durchbohrt. Und als ich angefangen habe zu erzählen, hat der Heilige Geist bestimmte Worte benutzt, die ich sprechen sollte, damit die Herzen berührt werden. Wow, ich habe ihnen Freiraum gelassen. Wir haben vorher gebetet. Da, neben dem Klassenzimmer, bei dem Papierkorb, haben wir gesagt, Gott, wir brauchen jetzt Weisheit. Und dann erzähle ich aus meinem Leben, wie ich Jesus begegnet bin. Und erzähle der Klasse, dass das mein Leben total verändert hat. Und dass ich jetzt zur Freude vieler Menschen kein Schläger mehr bin. Säufer und Alkoholiker und Schlägertyp und kokainabhängig und das alles ist nicht mehr da. Ein neuer Olli ist geboren. Das hat Jesus gemacht. Das ist christlicher Glaube, den man erfahren kann. Wow, da waren die begeistert. Aus Versehen hatte ich eine ganze Tasche voller Hoffnung für alle Bibeln mit. Man muss clever sein. So wie die vier. Man muss einfach clever sein. Und ich bin losgegangen, habe mich bedankt und dann hat mich die Direktorin da festgehalten und hat gesagt, das hat mich eben sehr berührt. Und dann habe ich gesagt, weil Gott zu dir auch redet, deswegen hat es dich berührt. Tja, was damit weiter passiert ist, das weiß ich nicht. Ich bin losgegangen und das haben wir jetzt abgemacht. Er ruft mir im Flur noch hinterher, Olli, du hast deine Tasche vergessen. Und ich rief zurück, die schenke ich, mach damit, was du willst. Wir sind nämlich damit einen Paragraphen aus dem Weg gegangen, einen eine Bibel zu geben, ist nicht direkt so. Ja, was mache ich denn jetzt, sagt der Benny mit dieser Tasche. Naja, wer es möchte, kann sich an dieser Tasche bedienen und mitnehmen. Also Olli hat gesagt, das sind Geschenke, die kann jeder mit nach Hause nehmen. Schwuppdiwupp war die Tasche leer und die Bibeln war unter das Volk gebracht. Sei kreativ und deck das Dach ab. Wenn du Abenteuer mit Jesus erleben willst, dann musst du abenteuerliche Dinge tun. Dann musst du auch sagen, diesen Schritt gehe ich. Wenn du schon jemand Jahre auf dem Herzen hast, aber das hat noch nicht funktioniert und du betest dafür, dann mach doch mal einen anderen Weg. Der Heilige Geist zeigt dir Dinge, die sind manchmal ganz komisch. Wenn sie komisch sind und vielleicht klein wenig ungesetzlich, könnten sie von Gott kommen. Amen. Jetzt kommen wir langsam zum Ende, ihr Lieben, nämlich zu dem entscheidenden Ding, worum es hier eigentlich geht in dieser ganzen Predigt. Das geht nämlich um das größte Problem der Menschheit. Und das ist Sünde. Von Anfang an. Gott kann Sünde vergeben. Die Sünde, was ist denn Sünde? Eine Zielverfehlung, sagt die Bibel, wenn man es original übersetzt. Wir haben das Ziel verfehlt. Ich versuche das immer so auf der Insel, wo ich lebe, so zu erklären. Kennt ihr den Rügendamm? Alle sagen, ja, diese schöne Brücke, 2,6 Kilometer lang. Sie führt von Festland, Stralsund und geht bis rauf nach Rügen. Ja. Und der Strehler Sund, der dazwischen ist, Sund, kommt von Sünde, von Enge. Dieser Strehler Sund, stell dir vor, der ist der Tod. Der ewige Tod, den brauchst du nicht erleben, wenn du über diesen Rügendamm fährst. Und jetzt stell dir vor, der Rügendamm ist Jesus. Er führt dich zu Gott auf trockenem Fuß. Du musst nicht durch den Sund laufen, um auf die schöne Insel zu kommen. Sondern du darfst die Brücke Jesus benutzen. Und wer Jesus hat, der hat den Sieg. Es ist einfach ganz einfach, dass diese Sünde, in der wir hineingeboren werden, nicht einfach abschüttelbar ist. Einer dafür hat bezahlt und das ist Jesus Christus. Nichts Neues für uns, oder? Aber wieder mal müssen wir uns dieses Schwarzbrot vor Augen führen. Jesus hat den Weg freigemacht, die Sünde überwunden und mit Jesus gehen wir hinüber zu Gott. Er schafft es, aus total Kaputtem Wiederherstellung zu bringen, etwas Schräges wieder gerade zu biegen, Kaputtes zu heilen. Aus Bonbon zu machen. Ihr wisst schon, was ich meine. Meine Frage an euch ist, wir sind ja geboren in einer sündigen Welt, beherrscht vom Teufel. Meine Frage an uns alle, mich einbezogen, ist immer wieder neu. Habe ich neulich von Hartwig Henkel, dem Lehrer, gehört. Der stellt die Frage, oh, das tut weh, kannst du Sünde hassen? Das ist ganz wichtig zu wissen. Kannst du ein sündiges, Gott nicht gefälliges Leben hassen? Denn nur wer Sünde wirklich hasst, kann sich zur Liebe wenden. Kann empfangen, die Sündenvergebung, um zu erkennen, dass sich das kaputt macht. Es ist also eine Voraussetzung. Kannst du das, was dich kaputt macht, auch wirklich hassen? Ich habe noch nicht gesagt, kannst du das aus eigener Kraft abwenden? Das meine ich nicht. Aber das ist Gottes Prinzip. Er hasst die Sünde. Gott hasst Sünde. Aber, und das ist jetzt total krass, er liebt den Sünder. Er liebt den Sünder, aber er hasst, was du tust. Und ich weiß noch, weil wir eine Begegnung hatten mit einem Mann, auch viele Jahre her, und der sagt, du hasst mich. Ich sage, wie kommst du darauf, dass ich dich hasse? Du sitzt hier als Christ, guckst mich an und du hasst mich. Wie kommst du darauf? Weil ich anders bin. Weil ich ein Kleid anhabe und ein Vollbart. Fingernägel, ungepflegt, komisch rieche. Du hasst mich. Und ich sage, nein. Ich muss dir wirklich sagen, dass ich dich als Mensch nicht hasse. Aber das, was du tust, das tut mir auch weh. Das finde ich echt traurig, weil es dich kaputt macht. Das glaube ich dir nicht, sagt diese Person. Ich glaube dir das nicht. Ich nehme es dir nicht ab. Das kann er auch gar nicht verstehen. Das ist ein göttliches Prinzip. Das, was dich kaputt macht, zu hassen, ist eine Voraussetzung, um Liebe zu empfangen. Ist gar nicht so kompliziert, oder? Ist das einfach? Sünde zu hassen ist wichtig, die Voraussetzung. Und ich hasse den Menschen nicht. Ich bin auch nicht gehasst von Gott. Er hasst nur das, was ich tue, wenn ich Verfehlungen tue. Sind wir alle frei von Sünde? Ich wollte es mal wissen. Ist hier jemand sündlos? Na, da war jemand, der hat gesagt, ich bin völlig ohne Sünde. Ich finde es sehr gut, dass 99% sagen, nö. Wir haben alle Bedürfnis, immer wieder neu, das Verlangen und es ist die Notwendigkeit, dass Jesus uns vergibt, aufs Neue. Und das ist das Gute. Keine Religion kann das bieten. Nur Jesus Christus sagt, komm wieder zurück zu mir. Komm zu mir. Und ich vergebe dir die Sünden. Das ist viel wichtiger als das, was du glaubst, was wichtig ist. Da glaubten doch die vier, wenn er geheilt ist, dann ist er wieder glücklich. Da glaubt doch mein Freund, den ich schon aus dem Buddelkasten kenne, der immer noch nicht zu Jesus gekommen ist, obwohl er die Bibel liest. Wenn ich nur Geld hätte, viel, viel Geld, würde es mir besser gehen. Und ich sage, wenn du viel, viel Geld hast, bist du nächste Woche tot, weil du dich totsäufst. Das ist nicht das, was du denkst. Wir denken, wenn wir das hätten, dann geht's uns wirklich gut. Erst brauche ich das oder das. Frag mal tatsächlich einen Rollstuhlfahrer, möchtest du wieder gehen können? Ich rede jetzt nicht mit einem Rollstuhlfahrer in Afrika, sondern in unserem mitteleuropäischen reichen Land. Dann wird er dir nämlich Folgendes antworten. Viele Privilegien kriege ich dann nicht mehr, die ich hatte. In der DDR war das zum Beispiel so. Wer gehbehindert war, durfte nach dem Westen. Mit dem Rollstuhl rüber, S-Bahn. Das war ein Traum für mich. Wisst ihr, dass ich mal mit den Gedanken gespielt habe, mich Querschnittsleben zuschlagen lassen, damit ich nach dem Westen komme? Geisteskrank, verrückt. Aber so eine Ideen hatte ich. Fluchtgedanken. Und du kriegst viele Sondervergütungen und wirst besonders von der Gesellschaft behandelt. Und wenn du diese Person fragst, möchtest du wirklich, wirklich, wirklich wieder gehen können, dann würde die Person vielleicht sagen, das vielleicht nicht, aber es müssen sich andere Umstände ändern. Verrückt, oder? Aber sowas gibt's, ich habe es selber erlebt. Wir glauben, wenn das passiert, dann geht's uns gut. Und Gott sagt, alles falsch. Ich bin der Bestimmer. Ich sage, was richtig und falsch ist. Aber das Erste ist, Sünde erkennen und Sünde abgeben. Amen. Wir müssen sie abgeben. Und er hat uns diesen Geist gegeben, dass wir wissen, was Sünde ist und was nicht. Das muss man nicht erst studieren. Moment, ist es jetzt Sünde, dass ich da jetzt fremd gehe? Eigentlich steht mir das ja zu. Nee. Tief im Innern wissen wir. Oder wenn ich ja jetzt klaue, das ist ja nicht direkt klauen, es ist eine Umlagerung von Gegenständen. Ich wurde so überführt. Also, ich will es euch nur mal so sagen. Wir brauchen Vergebung. Und wie gut ist es zu wissen, dass Jesus, und jetzt sind wir langsam so an der Landebahn wieder angekommen, wie gut ist es zu wissen, dass Jesus derjenige ist, der sagt, komm in meine Arme, wir fangen neu an. Wir fangen wieder ganz neu an. Alles, was bisher war, ist abgewaschen und jetzt geht's wieder voll los, turbomäßig. Ist das nicht toll? Sowas kann nur Gott anbieten. der uns geschaffen hat. Das ist ein echter, lebendiger Gott. Das ist kein Glücksstein oder irgendjemand, der nur auf dich nieder und der dich nur niedermacht, sondern er sagt, ich weiß, was du durchgemacht hast. Ich, Jesus, habe das auch alles durchgemacht für dich am Kreuz. Sünden vergeben, das ist das Größte. Und das größte Problem ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Und Jesus hat sie für uns überwunden. Er hat bezahlt den Preis. Amen. Okay. Annette hat in Sünde gelebt. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt total sündlos ist. Sondern sie hat mit Sünde auch zu kämpfen. Wir müssen realistisch bleiben. Aber wir haben einen Heiligen Geist, der uns überführt und überrascht. Sag mal, überführt und überrascht. Amen. Nochmal. Amen. Und Annette und ich und jeder von uns, der hier sitzt, muss wissen, es ist ein unaufhörlicher Kampf gegen Sünde, gegen unsichtbare Mächte, die uns greifen und packen wollen. Denn die Sünde ist eine Person, und das ist der Feind, der Teufel. Er verführt uns in Gedanken, er verführt uns, er will uns wieder zurückbringen, den ursprünglichen alten Ich, dieses Fleisch. Er versucht alles, um dich zu zerschlagen und dich umzubringen, dich zu ermorden. Aber wir wissen, wir haben den Sieger an Bord, das ist die Brücke. Wir haben Jesus und er ist stärker, er hat den Sieg schon überwunden. Ich weiß, das ist nichts Neues, aber ich möchte dieses Schwarzbrot nochmal vor Augen führen. Jeden Tag neu, ich brauche immer wieder Vergebung. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so praktiziert, aber ich sehe, wenn ich meinen Tag Revue passieren lasse, das tue ich nämlich, das ist ganz gut, wenn man jeden Abend nochmal so geht und sagt, was war heute eigentlich? Da denke ich, ich bin ja schon wieder in ganz viel Fettnäpfchen getreten. Aber ich weiß, Gott, dass du ein Gott bist, der mir vergibt und der mich erziehen darf, weil ich dir das erlaube. Vergib mir, Herr, vergib mir und bitte mach mich neu. Und dann wirst du merken, dass manche Baustellen keine Kraft mehr haben in dein Leben. Aber neue hinzugekommen sind. Tut mir leid. Aber es hört nicht auf. Wenn wir aber dann bei Jesus sitzen und wenn wir dann wirklich alles geschafft haben, dann sind wir frei von aller. Oh, also eigentlich kann man sich hier schon auf der Erde freuen, das sollen wir auch so leben, dass Jesus uns das alles vergibt. Und dass wir mit ihm leben können in einer Freude, die ansteckt. Denn eins hat sich rumgesprochen bei den vier Freunden. Bis zu heute. Ein Glaube in die Tat umgesetzt, der lohnt sich. Das wünsche ich dir, nimm das mit nach Hause. Amen. Oh, bitte lass uns für uns noch beten. Jesus, danke, dass du uns überraschst und überführst. Herr, manchmal lesen es wir und wir hören es immer wieder und es wird zum Alltag. Aber wir wollen dir Möglichkeit geben, unser Herz jetzt neu zu berühren. Und jeder Einzelne von uns hier in diesem Raum weiß, womit er zu kämpfen hat. Und du weißt alles, du siehst alles. Und du kennst uns und du kanntest uns schon, als wir im Bauch unserer Mama waren. Und du kennst unsere Verfehlungen, unsere Sorgen und Nöte und ja, teils diese Verbitterung im Herzen, die gewachsen ist aus Erfahrungen. Und wir geben es dir ab, Herr, und wir bitten dich, nimm das und verändere uns. Und ich spreche im Namen von uns allen, dass wir sind Bedürftige. Wir kommen zurück. Wir kommen immer wieder neu zurück zu deinem Thron und sagen, wir sind Bedürftige. Wir brauchen dich, Jesus, und danke, dass du den Weg freigemacht hast. Dass du der Einzige bist, der Sünden vergeben kann. Kein Priester. Kein Mittler, Zwischenhändler oder irgendeine Tat oder irgendein Preis kann das aufheben. Nur du, Jesus, bist der einzige Weg, um Sünden zu vergeben. Danke, Jesus. Amen. Ja, ihr Lieben, macht das bitte, wenn euch das berührt hat und der Heilige Geist zu euch gesprochen hat. Praktiziert das und setzt das wirklich um. Dinge, die euch beschäftigen, wo ihr wisst, sind falsch, ist Zeit der Umkehr. Gott benutzt uns und er braucht uns. Gemeinde, setzt das um. Ich setze es um. Praktisch. Amen.